Aber bevor ich auf das Thema eingehe, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, verstehe die Sprache deiner Seele. Weißt du, wo deine Seele sitzt? Im Bauch, im Kopf, in die Füße, im Herzen, in der Luft, im Verstand, in der Lunge. Wo ist deine Seele? Verstehe die Sprache deiner Seele. Und jeder hat eine Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, und zwar durch die Nase ist er eine lebendige Seele geworden. Gott hauchte ihn an und blies seinen Odem, und der Mensch ward eine lebendige Seele. Und er hat seinen Zustand verloren, nachdem er gesündigt hat. So, hör auf die Sprache deiner Seele. Das ist ganz wichtig, das solltest du hören. Dieses Thema, dann nachher weißt du, wie man sich richtig verhält, wie man richtig reagiert, wie man richtig antwortet. Denn dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Dann habe ich am Sonntag noch ein gutes Thema, wenn Beten nicht mehr hilft. Wir haben solche Phasen, dass Beten nicht mehr hilft, und vielfach machen wir so viele Fehler. Weißt du, Beten und Beten sind zwei Paar Stiefeln. Weißt du, wir sollen bitten, aber die Bitten haben wir von ihm. Und erst, wenn wir die Bitten von Gott haben, nicht weil ich eine Not habe und lieber Gott hilf mir als Nothelfer oder fünftes Rad am Wagen. Nein, die Bitten muss ich von ihm haben. Und dann, wenn ich die Bitte von ihm habe, dann sollte ich den zweiten Teil erleben und empfangen. Und empfangen ist, indem ich lobe und danke und so weiter. Es ist genauso, wenn du heute Möbel kaufen gehst. Da gehst du zuerst mal in den Supermarkt oder in einem Laden, wo die Möbel gibt, dann kriegst du einen Lieferschein. Und du brauchst den Lieferschein zuerst. Und dann erst, wenn du den Lieferschein hast, da weißt du, dann musst du warten, bis die Möbel angeliefert werden. Bis die ankommen. Und dann kannst du auch sagen, jetzt richte ich mir ein. Und deshalb, viele Geschwister haben keine Ahnung, wie Beten richtig passiert. Zuerst einmal, ich kriege die Bitten von Gott, das Anliegen wird mir gezeigt, der Weg wird mir gezeigt, wie kriege ich was, wie bekomme ich was, wie wird geliefert, wann wird es geliefert. Dann habe ich meinen Lieferschein, das ist noch nicht, dass ich es schon habe, ich habe schon. Das steht schon mir zu, es kommt zu mir. Aber ich muss warten, bis es soweit ist, in zwei Teile. Also, und viele Bitten, ich habe es mal erlebt, ich bin bei der Domäne, da habe ich was bestellt, muss abholen, weil alle müssen sich da anstellen und abholen, und da dauert es für einen zu lange, der schimpft und flucht und sagt, jetzt stehe ich schon, was weiß ich, so lange und so weiter. Dann hat eine ganze Menge gehabt, was ausgeliefert werden sollte, und alle wurden aufgerufen, nur er nicht, und dann ärgert er sich, und dann, die können mir alle Puckel runterrutschen, hat alles stehen gelassen, ist weggegangen, und als er weg war, wurde ausgerufen der Name, auf den er gewartet hat. Verstehst du, der hat keine Geduld gehabt. Wenn wir beten, wir brauchen Geduld zum Empfangen, bis ausgeliefert wird. Das muss ja zusammengetragen werden. So, was passiert, wenn es mal du betest und du empfängst nicht? Eigentlich alle unsere Gebete werden erhört, grundsätzlich. Aber wir haben in der Bibel den Propheten Daniel, der betet, und 21 Tage lang kommt nichts, passiert nichts. Da betet er, Gott enttäuscht mich. Aber ich weiß ganz genau, der Herr hat mein Gebet erhört, als ich gebetet habe. Und was ist passiert? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, 21 Tage. Und eigentlich passiert es bei uns so oft, wir werden getestet, nämlich der Teufel steht dazwischen. Der Teufel hat gehört, wie du gebetet hast, wie du Gott alles anheimgestellt hast, wie du Gott alles überlassen hast, und er blockiert. Er blockiert deine Gebete, schneidet die Leitung ab, da kommt es nicht durch. Kein Anschluss unter dieser Nummer, verstehst du? Und du darfst dich nicht aufgeben, du musst weitermachen, bis du die Antwort von Gott bekommst. Wenn wir beten und das Beten nicht hilft, ich weiß, da gibt es verschiedene, dann lobst du und preist den Herrn und dankst dem Herrn. Herr, ich danke dir, die Erhörung wird kommen, ich weiß, ich bin dein Kind und du wirst dein Kind nicht lumpen lassen. Und ich muss nicht verzweifeln und verzagen. Ich möchte eine Predigt der Ermutigung hier am Sonntag halten, und ich lade dich ganz herzlich ein. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott will für dich, nicht für die anderen, für dich Wunder wirken. Nochmal etwas zum Gebet und jetzt auch für das Thema für Mittwoch. Wir denken, wenn wir beten, oh, der Herr verändert die Welt. Vergiss es, der Herr verändert gar nicht die Welt, der Herr verändert mich. Dass ich eine ganz andere Einstellung bekomme, verstehst du, und dass ich die Dinge ganz anders sehe. Also alle meine Gebete sind nicht erhört worden, sondern Gott hat mich verändert, dass ich plötzlich Dinge tue, dass ich was unternehme, dass ich auf Sachen zugehe, dass ich plötzlich finde, was glaubt ihr, wie viele Objekte ich angeguckt habe, bis ich hier diese Räume mal gefunden habe? Ich glaube an die 300 Objekte. Verstehst du? Und dann da angerufen, dort angefragt und da vorbeigeguckt und da vorbeigeguckt. Ich kenne bald Berlin. Ich weiß alle Räume, wo leer stehen in Berlin. und so weiter. Aber das, was wir gebraucht haben, verstehst du? Aber ich wusste, Gott hat uns versprochen, er wird was geben, was uns passt, was uns okay ist, was, wo wir gemütlich haben, und wir wussten auch gar nicht, wie das passiert. Und ich will das nur eines sagen. Die anderen Räume haben wir schon da gemietet seit 1. Februar. Verstehst du, jetzt ist mir auf der ganzen Etage wie allein. Und das ist gut so. Verstehst du? Und das ist gut so. Aber, weißt du, ich musste Risiko eingehen. Weißt du, das war für mich schon eine Überwindung. Was? Da drüben ist noch eine Firma, eine Baufirma. Verstehst du? Oder was weiß ich? Was für Leute dort drin sind, alles, wer da rein und raus geht, und das durch unseren Korridor. Aber Gott macht keinen Fehler. Wir müssen manchmal still sein und geduldig sein und abwarten. Und es kommt, wie Gott es vorgesehen hat, dass es kommt. So, nur nebenbei, ich will euch Mut machen. Lebe im Übernatürlichen. Ich weiß nicht, wo ich heute landen werde, aber irgendwo werde ich landen. Gott weiß es. Auch mit der Botschaft weiß. Viele Menschen sind auf dem falschen Dampfer, in der falschen Umgebung, arbeiten mit falschen Leuten zusammen, sitzen im falschen Film. Das passiert so oft. Weißt du, wir sind nicht in unserem Element. Du bist erst in übernatürlichem Leben, wenn du in deinem Element bist, so wie der Fisch. Das Fischlein im Wasser, verstehst du, das ist in seinem Element. Fisch auf dem Land, da geht's nicht. Kamel ist in der Wüste in seinem Element. Und in der Wüste würde es, oder in dem Wasser würde es ertrinken. Also nur nebenbei. Und für Kamel oder wäre Katastrophe, wenn er im Wasser leben müsste. Er trägt Wasser im Bauch. Und auf 600 Liter manchmal trinkt so ein Kamel. Er muss einen weiten Weg gehen durch die Wüste. Er ist in seinem Element. Und Fische sind in ihrem Element, die Fische. So. Und du musst wissen, als Kind Gottes, du musst auch in deinem Element sein. Bist du, wenn du im Herrn bist, wirklich jetzt in deinem Element eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. So. Und dann bist du zu einem fähig, in deinem Element. Wenn ich so Fische angucke, die können die Richtung ändern. Also, ich will, fantastisch. Ich habe jahrelang Aquarium gehabt, da bin ich manchmal vom Gottesdienst nach Hause gekommen, dann, das war mein Fernsehen. Weißt du, diese Fischlein, da verstehst du, wie die spielen und vergnügt sind. Weißt du, das ist ein Segen, eine Gnade. Ja? Lebe in deinem Element, so wie der Fisch im Wasser, wie der Vogel in der Luft. Der Mensch ist geschaffen und angelegt, mit Gott zu leben, mit dem Herrn zu leben. Nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche. Der Mensch ist angelegt, geistlich zu sein und geistig zu sein, und er ist erst glücklich, wenn er weiß, ich bin mit Gott verbunden, ich rede mit dem Herrn, wenn ich aufwache, wenn ich schlafen gehe, den ganzen Tag über, egal wo ich bin immer in Verbindung mit oben, in meinem Element. Finde dein wahres Element. Was ist dein wahres Element? Nämlich Gott soll das sein, aber wie machen wir das? Du kannst ja nicht immer ständig in der Kirche sein. Du kannst nicht dauernd auf die Knie rutschen. Weißt du, einfach zufrieden sein, geborgen zu sein von Gott, getragen zu werden vom Herrn. Und er soll unsere Gedanken bestimmen von morgens früh bis abends spät. Weißt du, wir sollten so wie ein Süchtiger von Gott gar nicht mehr loskommen. Wo gibt's Stoff? Wo gibt's da einfach das, was ich brauche, was mich am Leben hält? Wo gibt es? Wer verkauft es? Und du kriegst langsam so ein Gespür, wenn du süchtig bist. Wo ist was, was ich brauche und so weiter? Wo werden meine Bedürfnisse gedeckt? Und der Süchtige denkt den ganzen Tag morgens, wenn er aufsteht, wo kriege ich meinen Stoff? Verstehst? Das denkt er. Der Mensch ist auf das Übernatürliche angelegt. Wir sind auf das Geistige und Geistliche angelegt. Wir werden von Worten geleitet. Und zwar, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Weißt du, wir werden als Menschen vom Wissen, von Wahrheit, vom Gefühl, von der Zeit geleitet. Das sind alles unsichtbare Dinge. Und die sind alle von Gott. Und erst wenn wir in unserem Element sind, dann setzen wir auch Kräfte frei. Das Richtige im richtigen Augenblick, das richtige Wort und so weiter, den richtigen Gedanken. Jesus sagt von seinen Jüngern einmal, ihr seid in der Welt, aber meine Kinder, ihr seid nicht von der Welt. Und genau das ist, du musst in deinem Element sein. In der Welt, das ist, was Gott, wo Gott dich reingestellt hat, in dieses System, aber du bist nicht von der Welt. Du bist ein ganz anderer. Du lebst in einer ganz anderen Art. Du bist ein Außerirdischer. Verstehst du? Ein Außerirdischer. Bist du dessen bewusst? Wenn du das einmal begreifst, ich bin ein Außerirdischer. Ich bin vom Geist Gottes geleitet. Der Geist Gottes führt mich. Der Herr dirigiert und diktiert mein Leben. Ich werde von Gott bestimmt. Ich funktioniere nur, weißt du, so wie ein ferngesteuertes Auto bei den Kindern oder ja, was auch immer sein mag. wirst du vom Geist Gottes geleitet und bestimmt. Und wenn das der Fall ist, dann bist du erst ein Kind Gottes. Nicht, wer die Hand streckt und wer nimmt Jesus an. Nein, wie viele vom Geist Gottes geleitet sind. Weißt du, darauf kommt es an. Kinder Gottes leben ein übernatürliches Leben. Die sind in ihrem Element. Mir geht es so, wenn jemand von Gott irgendwo redet, Gott erwähnt, da spitze ich meine Ohren. Verstehst? Denke, Mensch, die lesen in der Bibel. Oder wenn ich da irgendwo Stichwort Jesus höre oder dergleichen, dann bin ich gleich hellwach. Gläubige sind in ihrem Element, wenn sie im Geist wandeln. Dann sind sie Kinder Gottes. Und was ist im Geist wandeln? Weißt du, nicht spinnen und verrückt sein und weißt du, Augen zu und durch. Nein, im Geist wandeln ist ganz was anderes. Ein geistliches Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Überzeugt sein, ich weiß, das ist der Weg und kein anderer. Im Geist leben, aus der Kraft Gottes leben, von der Kraft Gottes getragen zu werden, von der Kraft Gottes gehalten zu werden. Wenn alles rund und drüber geht, du stehst immer noch, 1000 fangen zu der Seite und 10.000 zu der Seite und du weißt, ich stehe stramm und bei mir geht alles vorbei an mir. Und das ist im Geist wandeln, die nichtigen Dinge, die unbrauchbaren Dinge, die gehen an mir alle vorbei. Und nur ich fange nur das, was ich will, meine Wachteln. Und jetzt habe ich schon wieder eins. Ja? Im Geist wandeln heißt es, im Stromkreis Gottes sein, dem Stromkreis Gottes angeschlossen sein, aus dem Glauben herauszuleben. Aber was ist das im Glauben? Verstehst du? Glauben ist nichts wissen. Genau, mehr ist es auch nicht. Du weißt es nicht. Und du brauchst die Offenbarung. Die Inspiration des Heiligen Geistes, das ist, du bist deines Glaubens gewiss. Und aus großer Gewissheit gab der Apostel Zeugnis, Glauben des Vertrauens zu Gott, aus der Gnade herauszuleben, nach der Ordnung des Herrn. So, lebe ein übernatürliches Leben. Das heißt, fang an mit der Inspiration zusammenzuarbeiten. Morgens, wenn du aufstehst, ich bin schon inspiriert, das werde ich tun. Und ich sag dir, es kommt immer anders, als du geplant hast. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ganz vornehmen. Beim Herrn Jesus, schon der Herr Jesus hat das große Problem gehabt. Da ist er irgendwo runtergegangen, es begab sich. Da geht er ein paar Meter weiter, es begibt sich wieder was. Und da kommt er irgendwo an, es begibt sich wieder was. Und bis er schließlich ankommt, wo er hin wollte, da hat es so viele Begebenheiten gehabt. Und das ist unser christliches Leben. Wandel im Geist, es begibt sich. Weißt du, du musst lernen, inspirativ zu leben. Ich habe das gelernt. Meistens habe ich Autos im Autokino gekauft, weißt du, wo Leute Notverkauf kaufen mussten und das war billig und günstig, verstehst du, ist egal. Manchmal, ja, günstig Autos gekauft aus dem Autokino und einen Opel habe ich mal gehabt, den musste ich mit dem Schraubenzieher immer anlassen, damit er anspringt. Du musst vorstellen. Und dann bin ich eine ganze Weile gefahren und wenn er zu warm war, blieb er stehen. So. Aber ich bin mit dem Auto sehr gut zurechtgekommen, also, konnte auch nicht gestohlen werden, weil keiner wusste, wie das Ding anspringt. Aber ich habe mit diesem Auto unheimlich viel gelernt. Plötzlich gibt das Auto seinen Geist auf, verstehst du, mitten im Kreisverkehr. Und ich werde nie vergessen, da bei Heilbronn in Bretzfeld, in so einem Kreisverkehr, komme ich rein und plötzlich, buck, 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 und der Karren bleibt stehen. Ich schiebe das auf der Seite und ich wusste, wenn es abkühlt, kann ich wieder weiterfahren. Aber ich habe eine Angewohnheit inzwischen entwickelt, es begab sich wieder, dann nehme ich ein paar Zettel und dann verteile ich in der Nachbarschaft, wo ich bin, ein paar Traktate. Und dann läute ich bei einer Familie, das Haus war noch nicht richtig verputzt, da klingelt eine Tür, die Tür war offen, also gehe rein und niemand aufgemacht, ich gehe die Treppen hoch, da habe ich gedacht, da könnte vielleicht jemand sein, gehe hoch und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin Pastor, bin hier unterwegs, nicht gesagt wie und warum und wieso, bin ich unterwegs, ich möchte Ihnen was zum Lesen abgeben. Dann läuft die Frau weg und dann sagt sie, kommen Sie rein. Dann sitzt der Mann zusammengekaut, aus dem Krankenhaus entlassen, unheilbar, also Krebs, und das vor 30 Jahren. Er steht unheilbar, sitzt da zusammengekaut und sagt, guck, Sie werden es nicht glauben, schauen Sie, das ist noch unsere Bibel. Wir haben aufgeschlagen, wir haben gebetet, Herrgott, wenn es dich gibt, komm und hilf uns, sprich zu uns, red uns. Und jetzt kommt sogar extra ein Pastor vorbei. Verstehst? Weißt du, so ist, wie Gott einen führt. Verstehst? Und das ist, da habe ich so viele Wunder erlebt, so viele Segnungen, so viele, ja, wie Gott mich zu Menschen gebracht hat, zu denen ich wahrscheinlich nie gekommen wäre, wäre das Auto nicht stehen geblieben. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Es begab sich. Reg dich nicht auf. Wenn es mal schief geht, wenn es nicht so passiert, hab ein System, nütze die Zeit, nicht, dass du jetzt schimpfst und fluchst und sagst, das Auto, was weiß ich, das. Nein, mach aus diesem Sichtbaren was Unsichtbares. Jetzt kommt der Pastor. Und ich konnte die Leute zum Heiland führen, das waren nur Kirchenleute. Ich konnte also mit ihnen beten. Und der Mann wurde sogar vom Herrn berührt. Ich glaube, 3 Jahre hat er noch gelebt. Und die Frau kam im Gottesdienst und die kamen auch von Zeit zu Zeit, also der Mann mitgebracht. Also, weißt du, so arbeitet Gott. So arbeitet Gott. Verwandle das Unsichtbare in Sichtbare und das Sichtbare in Unsichtbare. Das ist im Geist Leben. Was ist im Glauben Leben wirklich? Weißt du, das ist oftmals ein Warten, wie ich gesagt habe. Bestellt, Lieferschein in der Hand, aber noch nicht geliefert. Aber du weißt, ich krieg eine wunderbare Couch, einen wunderbaren Schrank oder was weiß ich, wunderbare Maschinen oder Kühlschränke, was weiß ich. Ich habe es bestellt und ich habe schon den Lieferschein hier. Weißt du, das ist, du musst auf Gott warten können. Viele Leute können auf Gott nicht warten, auf die Stunde Gottes nicht warten. Eure Zeit ist immer, sagt der Herr, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und du musst warten, bis Gott eingreift, bis Gott mitmischt, bis Gott seinen Segen dazu gibt und so weiter. Pass auf, warte einfach auf Gott. Das ist übernatürlich Leben, dass du ständig aufpasst, wo ist deine Gelegenheit, wo geht deine Tür auf, wo klappert was, wo bewegt sich was. Warte ab, das Kairos, der richtige Zeitpunkt, der richtige Augenblick, das richtige Datum. Verstehst du? Du musst nicht irgendetwas tun, sondern du musst im Timing Gottes sein, just in time. Das ist, wie Gott arbeitet, im richtigen Moment. Das ist übernatürliches Leben. Jetzt gehe ich in die Versammlung. Nein, du musst auf Anregung des Heiligen Geistes ins Gottesdienst gehen. Wenn du im Gottesdienst gehst, nur weil das Thema ist oder weil es Zeit ist, weil es 10 Uhr Sonntagmorgen ist. Nein, du sollst auf Anregung des Heiligen Geistes, du kannst schon gar nicht mehr im Bett aushalten. Du musst in den Gottesdienst gehen. Und dann kommst du im richtigen Augenblick, wenn Jesus da ist. Sonst verpasst du den Herrn, sonst begegnest du dem Herrn nicht. Schau an Simeon und Hanna. Die 2 alten Leutchen, die sollen ins Altersheim gehen. Aber nein, die kamen auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Und dann kommt zu dem gleichen Zeitpunkt kommt Maria, Josef und Jesus. Und dann spielen sich Szenen ab. Und warum bei uns so wenig passiert in unserer Welt, in unserem Alltag? Weißt du, wir tun alles nur aus Routine, aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit verlierst du den Heiland. Schau Maria, sie haben verloren. Sie haben 3 Tage nicht gemerkt, dass der Heiland nicht mitgelaufen ist. Was passiert, wenn wir nur aus Gewohnheit alles machen? Lasst uns aufhören, aus Gewohnheit zu leben. Lasst uns anfangen, übernatürlich zu leben. Immer wieder auf Anregung des Heiligen Geistes. Herr, was passiert heute? Was wird heute los sein? Wo wird sich heute plötzlich was ergeben? Ja, achte darauf. Und ich sage dir eines, wenn du auf den Herrn achtest, du kriegst in dem Augenblick, wo du dich vorbereitest, und bestimmt dem Thema, mir geht es so auf jeden Fall, plötzlich ruft mich jemand an und spricht mir gerade das Thema, was ich gerade bearbeite. Verstehst du? Was ich gerade bearbeite. Denke ich, Mensch, ganz toll, jetzt nehme ich das mit rein. Und dann wird mir kaum aufgelegt und da kommt jemand und beschwert sich oder babbelt und quatscht. Aber das passt wieder in mein Thema. Und so entstehen meine Themen, meine Predigten. Verstehst du? Jetzt wisst ihr, wie ich mich vorbereite. Ich lasse mich vom Herrn inspirieren und ich nehme das einfach rein. Vielleicht nicht gerade heute, aber vielleicht morgen oder übermorgen oder irgendwann werde ich das predigen. Aber es kommt zu einem. Es inspiriert einen. Es wird einem gegeben. Oder plötzlich, ich bin im Auto, manchmal muss ich anhalten unterwegs, Zettel nehmen und schnell was aufschreiben. Da kommt eben Nachrichten irgendwie oder ein Schlagersänger singt etwas. Und ich sage euch, dass auch in diesen Schlagerlieder steckt so viel Botschaft, weil Leute oft aus Leid und Trauer und Kummer ihrem Herzen Luft machen. Das sind oft inspirative Themen. Ich werde oft im Auto unterwegs inspiriert, wenn ich so Schlagermusik höre. Und das nichts Weltliches, nichts Verkehrtes. Denn, weißt du, die Leute sagen in ihren Liedern, was Not ist. Du, dass sie Liebe brauchen, dass sie Frieden brauchen, dass sie Freude brauchen, dass sie Abschied nehmen müssen oder sollen und können. Ja, achte auf die Zeichen. Weißt du, ein wahrer, gläubiger Christ achtet auf alle Signale. Alles, was auf der Straße passiert, das ist kein Zufall. Und bei Gläubigen gibt es keinen Zufall. Wenn du anfängst, übernatürlich zu leben, hat alles einen Sinn. Selbst wenn du stolperst. Selbst wenn irgendwelche komischen Sachen passieren. Glaube, Gott leitet dich richtig, er kommt nicht so früh und nicht so spät, es passiert immer just in time. Hör auf deine Seele, auf dein Herz, das wird einer der nächsten Themen sein. Überfahre nicht die Signale Gottes in deinem Leben, weißt du, achte, wie der Herr dich führt. Er führt uns auf rechter Straße, um seines Namens willen. Achte auf die Momente Gottes. Also, ich bin unterwegs und ich will missionieren, den Heiland verkündigen. Ich war noch junger Christ, junger Mensch, hab Handvoll Traktate, fahre und ich gucke zum Fenster und da sehe ich einen, der steht so komisch, verstehst du? Der guckt immer nach oben, als die Straßenbahn hält und so weiter. Und dann sagt der Herr zu mir, Johannes, steig aus und gib ihm ein Traktat. Aber ich bin ganz woanders, wir haben Straßeneinsatz. Ganz woanders, steig aus und gib ihm Traktat. Und mein Johannes, der bleibt sitzen, guckt geradeaus. Er geht ja zum Dienst, verstehst du? Aber der Herr hat mir gesagt, steig aus und gib ihm Traktat. Du, eine Bank, wo ich saß, ich habe gedacht, das war mittendrin im Sommer. Ich dachte, die heizen noch und es ist ganz heiß geworden. Und was ist passiert? Ich bin ausgestiegen und bin zurückgelaufen, die ganze Strecke, wo die Straßenbahn noch fuhr. Und habe gedacht, Herr, wenn der noch da steht, dann werde ich zu dem hingehen und gehorsam sein und sagen, was du willst. Ich weiß gar nicht, was du willst überhaupt von dem. Aber dann komme ich hin, der steht immer noch da. Da sage ich, Entschuldigung, ich habe eine Sache, das muss ich zuerst mal klären. Ich saß in der Straßenbahn und dann hat der Herrgott, natürlich katholisches Augsburg war das, der Herrgott hat mir gezeigt, ich soll zu Ihnen kommen und mit Ihnen sprechen. Etwas stimmt mit Ihnen nicht, etwas ist los. Also, und ich bin gerade im Einsatz und ich habe meinen Einsatz, Missionseinsatz unterbrochen und ich muss Ihnen was sagen und ich möchte Ihnen was zum Lesen geben. Dann sagt er, brauchen Sie es nicht. Wissen Sie, ich stehe hier und ich überlege, wenn ich von dem Turm runterspringe, bin ich wirklich tot oder nicht? Ich bin extra von Flensburg runtergekommen, hier in Augsburg, um vom Turm zu springen, damit mich niemand kennt. Und so weiter. Ich habe gesagt, machen Sie das nicht. Der Herr, deshalb hat Gott mich angehalten. Deshalb musste ich aussteigen. Deshalb war ich so unruhig. Deshalb ist mir die Bank so heiß geworden, was ich da erzählt habe. Das war wirklich so. Verstehst du? Und war wirklich so. Und was ist passiert? Wir sind dann in eine Fuggerstadt gegangen, um die Ecke. Wir haben gebetet. Ich habe mit dem Mann gebetet, den zum Heiland geführt. Und viele Jahre sind wir Freunde gewesen. Er wohnt in Flensburg und ich in Augsburg. Verstehst du? Aber so führt Gott. Weißt du, wir müssen ja gehorsam sein. Das ist übernatürliches Leben. Nicht nur, verstehst du? Und dann irgendwo abschweben. Nein, sondern mit beiden Beinen hier in dieser Welt sein. Und Gott sagt, mach das, mach das, mach das. Wir werden geleitet vom Heiligen Geist. Was sagt Jesus? Eure Zeit ist immer. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dieses Kairos. Eure Zeit ist immer. Du weißt gar nicht, warum vieles passiert. Verstehst du? Ja, verpasst dich. Station auszusteigen, fährst weiter. Aber dann siehst du vielleicht etwas, merkst du etwas, vielleicht sagt der liebe Gott etwas, was wichtig ist. Eine Begegnung, eine Berührung. Deshalb lasst uns ganz genau auf den Augenblick achten, auf die Sekunde Gottes. Nicht nur die Stunde Gottes, sondern die Sekunde Gottes. Just in time. Dann trifft es ins Schwarze. Achte auf Gottes Schritte, seine Gangart, seine Vorgehensweise, wie er das alles so macht. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir werden den richtigen Drehmoment rauskriegen. Psst. Verstehst du? Dann mit neuen Schwung, mit neuen Elan, mit neuem Pep geht's weiter. Gott handelt immer im Kairos. Eure Zeit ist immer. Ich kann immer beten, ich kann immer singen, ich kann immer predigen. Aber ich muss im richtigen Augenblick das Richtige tun, das richtige Lied, das richtige Gebet, die richtigen Worte. Und sich auch nicht unterkriegen, wenn nichts passiert. Ich habe ganz was Tolles erlebt. Weißt du, Gott gibt uns Aufträge. Ich habe immer so Schild hinter meinem Auto gehabt, gerade du brauchst Jesus. Hab ich gedacht, das ist knallhart, das müssen die Leute wissen. Gerade du brauchst Jesus. Bis ich irgendjemand falsch überholt habe. Dann kommt er, dreht die Scheibe runter und sagt, gerade du brauchst Jesus. Und dann hat er Gas gegeben und war weg. Und weißt du, in mir hat es gekocht. Weißt du, auch deine Fehler, Gott benutzt auch deine Fehler. Und mach was Positives. Ich habe das Schild gleich in die nächste Haltestelle raus in den Kofferraum gesteckt. Gerade du brauchst Jesus. Dann habe ich gedacht, du Johannes, fahr zuerst mal richtig. Und dann kannst du den Leuten predigen. Gerade du brauchst Jesus. Und was ist passiert? Aber ich sagte, Heiland, ich will doch Zeuge sein. Ich will ja dich bekennen. Du hast zu mir gesagt, ja, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch vor meinem himmlischen Vater. Und ich will ja im Himmel bekannt werden. Ja. Und dann lese ich, er gibt mir ein Wort. Und weißt du, was passiert? Dann lese ich in der Bibel, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Aber ich sage, nee, das kann kein Bibelwort sein, das ist nicht gerade, du brauchst Jesus. Verstehst du? Aber dieses Wort ist mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Es ist heiß geworden, es hat gekocht in mir und gebraten und ja, ich bin so nervös geworden. Also lieber Gott, und weißt du, wenn es vom Herrn ist, wird es immer größer, stärker und größer und stärker und dann am stärksten, am Schluss sagst du, Herr, ich mach, was du sagst. Und so war es bei mir. Aber weißt du, ich habe gemacht, aber kein großes Traktat und großes Schild, so wie vorher, gerade du brauchst Jesus, ganz klein, so dass niemand so groß sieht. Aber ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe das Wort, das Gott mir gegeben hat, hinten an meine Scheibe aufgehängt. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht aufrisst. So bin ich vielleicht 3, 4 Wochen, vielleicht auch ein Monat, länger als ein Monat damit gefahren. Und ja, habe ich gedacht, Mensch, ich bräuchte wieder ein neues Bibelwort, eine neue Offenbarung, etwas ganz Neues, Herr, ich brauche wieder ein Wort von dir. Als ich so nachdachte, habe ich gesagt, weißt du, jetzt fahre ich schon so lange mit dem, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Dann komme ich mal auf, parke ich irgendwo im Park in Augsburg, weiß ich noch heute, ich kann die Ecke zeigen, wo ich geparkt habe. Dann steht an meiner Windschutzscheibe, klebt ein Zettel, bitte rufen Sie uns an. Oder bitte rufen Sie an. Mein Telefon, ich habe gedacht, der hat bestimmt mich irgendwo angefahren, angekratzt oder was passiert. Und rufe ich an und sage, entschuldigen Sie, an meiner Windschutzscheibe war ein Zettel mit Ihrer Telefonnummer, was ist los? Sagte, wissen Sie, wir möchten dem Herrgott danken. Wir sind Christen, hat dieses Pärchen da erzählt. Wir haben uns gestritten und gezankt und wir wollten uns scheiden. Und dann haben wir nur noch gedacht, wie wird es mit den Kindern gehen, wie wird das Vermögen geteilt und so weiter. Und dann sehen wir an ihrem Auto diesen Spruch, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Dieser Spruch hat unser Leben verändert und wir wollten ihnen nur Danke sagen. Verstehst du? Wir wollen ihnen nur Danke sagen. Du siehst, und dann wusste ich, mein Auftrag ist erfüllt. Jetzt kann nicht ein anderes Bibelwort mir vom Herrn schenken lassen. Du siehst, das ist übernatürliches Leben. Weißt du, nicht so kompliziert und so weiter. Nein, sich vom Geist Gottes Stück für Stück leiten. Und Gott gibt immer das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtigen Leute, für die richtige Situation. Also ich habe das Ehepaar nachher später kennengelernt auch noch. Ich habe hier Nummer, ja, Telefonnummer und man konnte ja die Adresse rausfiltern und so weiter. Die sind in eine andere Gemeinde gewesen, aber die sind glückliche Gotteskinder für lange Zeit. Die haben mir immer wieder geschrieben, ich habe ihnen meinen Rundbrief geschickt. Weißt, so entstehen Kontakte für lange Zeit. So, Gott kommt nie zu spät. Er heilt, wenn wir mit ihm übereinstimmen, wenn wir eins sind, er macht uns frei in dem Augenblick, wenn es soweit ist. Gott ist ein guter Gott, ein wunderbarer Vater. Und heute möchte ich einfach dir Mut machen, fang an, dem Herrn zu dienen und lass dich von dieser ganzen Gesellschaft, von diesem Materialismus erlösen. Du musst nicht immer gleich fragen, was springt mir dabei raus, was passiert und so weiter. Diene Gott einfach mit warmem Herzen, mit brennendem Herzen. So, was du tust, dass du aus dem Glauben, aus dem Herzen, in einer positiven Einstellung, hab keine Angst, was passiert. Verstehst du? Wenn es nichts passiert. Und ich sage dir noch eine große Wahrheit, es passiert unheimlich viel, wenn nichts passiert. Denn nämlich Gott arbeitet an dir, aber während er an dir arbeitet, arbeitet er an andere Leute, die dich gar nicht kennen, dich gar nicht wissen und dich gar nicht verstehen. So, das Natürliche kannst du erklären, aber das Übernatürliche kannst du nicht erklären. Und deshalb fang an, Gott zu dienen und das ist, lebe ein übernatürliches Leben. Ja, der Wind bläst, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Wille geschieht, einfach, schlicht, ja, du weißt, das hat der Herr mir gegeben, das hat er mir gesagt, hat er mir anvertraut. Mit dem Verstand kannst du es nicht ergründen und musst es auch nicht. Deshalb, wenn du übernatürlich leben möchtest, hör auf, deinen Verstand zu strapazieren. Was hat der Herr gesagt? Was will er von mir? Der wird schon dich dorthin bringen, wo er dich haben will. Selbst wenn du in die falsche Richtung gehst, denk an Jona. Unser Bruder Jona, ich gehe, ja, also ich verlasse mein Ort, mein Zuhause, wo ich her bin. Ich gehe, ich tue deinen Willen, aber Richtung Tarsis, nicht Nineveh. Und weißt du, was dann passiert? Gott lässt einen Sturm kommen, Gott lässt Probleme kommen. Wenn du ein Kind Gottes, ein Prophet des Herrn bist, Gott wird dich immer führen und immer leiten und immer an dem Punkt hinbringen, wo er dich haben will. Nach Nineveh, nicht nach Tarsis. Du kannst nachher später nach Tarsis gehen, wenn du willst. Aber zuerst einmal musst du noch in Nineveh deine Arbeit tun. So, entzieh dich Gott nicht. Gott bringt dich immer an dem Punkt zurück, wo du nicht hin wolltest. Das ist übernatürliches Leben. Also das werde ich nie, und doch, sag nie, nie. Sag nie, nie. Erlebe die Durchbrüche in deinem Leben, gerade in Zeiten der Erschütterung, der schweren Stürme. Weißt du, der Jona wurde aus dem Boot geworfen und ab, nach mir die Sinnflut. Aber was passiert? Gott verschafft einen Fisch. Und dieser Fisch brachte Jona dorthin, wo er weggefahren ist. So, wir werden von Gott getragen, von Gott geführt. Und wir leben ein anderes Leben. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus oder Jesus lebt in mir. Ich lebe, ja, du musst leben, du musst arbeiten, du musst beten, du musst dies und jenes tun, aber nicht du lebst, sondern Christus lebt durch dich. Du wirst ausgelebt. Das ist etwas Geheimnisvolles, ausgelebt werden. Wir erleben das Übernatürliche, wenn wir uns vom Herrn tragen und führen und leiten lassen. Und ich lebe erst übernatürlich, wenn ich nichts mehr habe, nichts mehr bin, nichts mehr kann, nichts mehr will. Herr, mach du das, mach du das. Das ist deine Arbeit. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Ich lebe erst richtig, wenn ich auf Kosten Gottes lebe. Aus der Gnade des Herrn. Nicht mehr nach Gesetz. Weißt du, Gesetz ist, so ich dir, so du mir. Aber Gnade ist umsonst. Umsonst arbeiten, umsonst, ja, Gott dienen. Gar nicht gucken, was springt mir dabei raus, was habe ich davon. Meistens habe ich nichts davon, ich zahle noch drauf. Also ich weiß nicht, ob es du weißt, aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich zahle meistens drauf. So, mein Fleisch will nicht mehr. Das ist übernatürliches Leben. Mein alter Mensch, weißt du, ich würde es heute noch so schön schlafen. Oh, draußen, da regnet es. Die Tropfen schlagen gegen mein Fenster. Weißt du, wir werden von Gott getragen, geführt, wenn wir nicht wollen, nicht können, nichts mehr sind. Das ist übernatürliches Leben. Denn ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Aus der Liebe Gottes, aus den Gütern des Herrn. Weißt du, Gott kämpft für dich. Du musst nicht kämpfen. Wenn du noch kämpfst, da bist du noch im Fleisch. Lass ihn machen. Der Herr gibt's, der Herr nimmt's, der Herr führt's raus, der Herr führt's rein. Weißt du, hör auf Gottes Stimme. Und das ist, was deinem Leben eine ganz andere Qualität gibt. Übernatürlich zu leben, aus der Gnade Gottes, geführt vom Herrn. Da kannst du das Leben genießen, weil er macht es schon. Er macht es schon. Er öffnet die Türen, er schließt die Türen, er macht es schon. Du lebst ohne Angst. Weißt du, wenn Gott dein Leben führt und leitet, dann hat er die Kontrolle über dein Leben, über jede Kleinigkeit. Wenn man mit Gott lebt, und das ist das übernatürliche Leben, von morgens früh, du musst deine Arbeit tun, du musst deinen Haushalt verrichten, du musst deine Kinder in die Schule schicken, du musst das alles tun. Das wird dir nicht erspart. Aber die übrige Zeit, und das ist übernatürliches Leben in deiner Freizeit, und du hast Freizeit, glaub mir das. Nütze die Freizeit, die Pausen dazwischen. Du glaubst gar nicht, wo ich die schönsten Stunden erlebt habe, soll ich euch dir sagen? Ihr werdet lachen. Auf der Toilette. Weißt du, du bist allein, da schließt die Tür zu, da tust du genau das, was Gott gesagt hat, wenn du mir begegnet willst, schließ die Tür zu. Und das, weißt du, da wirst du inspiriert, da wird Gott, da berührt dich der Herr, nicht, weißt du, anders, auch wenn es stinkt. Gott ist gut. So, du kannst einfach im Frieden nachdenken, ungestört, da klopft, wann kommen sie raus? Mag sein. Gott kann Dinge durch dein Leben tun, wenn du offen bist und Zeit hast und wartest. Übernatürliche Leben passiert, wenn wir stille sind. Wenn wir stille sind. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen. Dann hat dein Leben auch ganz andere Qualität, wenn du aus der Ruhe heraus arbeitest. Weißt du, du sollst 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe und dann aus der Ruhe wieder ganz neu anfangen zu arbeiten. Du hast deine Kräfte gesammelt. So. Weißt du, in guten Zeiten, positiv zu denken, stark zu sein, kein Wunder. Aber du lebst übernatürlich nur in schlechten Zeiten. Da zeigt sich, was dein Glaube wert ist. Was man von der Kraft Gottes hat und so weiter. Man kann in guten Zeiten also gut Halleluja singen. Aber wenn es ein Fleck im Kleid ist, weißt du, dann fängst du an zu schimpfen. Das übernatürliche Leben zeigt sich, wenn du in Schwierigkeiten bist, Gott trägt mich durch. am Krankenlager. Gott trägt mich durch unter der Belastung. Gott trägt mich durch. So, niemand braucht mich, aber Gott braucht mich. Und du merkst plötzlich, wie Gott dich gebraucht. Anders als du denkst. Du denkst, du musst predigen und singen und machen und beten. Nein, du liegst im Krankenhaus. Nur als Beispiel. So oft kommen die Geschwister zu mir, da kommen sie und sagen, ich weiß, warum ich ins Krankenhaus musste, Ich bin der Schwester oder der Frau dort im Bett, der Nachbarin ein Segen gewesen, oder ich durfte noch mit der und der dort beten. Weißt du, oft, wir leiden nicht für uns, sondern für andere. So wie Jesus für andere gelitten hat. Damit wir ein Segen für andere sein können. So. In guten Zeiten kann jeder fröhlich, positiv und selbstlos sein. Aber dann, wenn diese Hammerzeiten kommen, mit dem Vorschlaghammer, der liebe Gott, der Grobschmied. Weißt du, in schweren Zeiten, Krisen, Krankheit, wenn du in der Realität bist, in Bedrängnissen, im Leid, dann, Herr, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Hier fängt das übernatürliche Leben an. Das echte Leben. Und da zeigt sich, das ist ein wahrer Christ, der steht. Weißt du, dieses hiesige Leben, dieses augenblickliche Leben ist nur ein Schatten von dem anderen Leben, was wir drüben in der Ewigkeit von Gott her vorbereitet sind und so weiter. Und unser Leben spielt sich eigentlich in der Ewigkeit ab. Deshalb auch dieses Gebet. Wir müssen die Bitten von Gott haben und dann die Lieferung. Hier unten wird ausgelebt und hier zeigt sich, dass du drüben bei Gott bist, dass du den Vater kennst, den Sohn kennst und den Heiligen Geist kennst. Das übernatürliche Leben, weißt du, das muss man selbst erstmal durchlebt haben, gesehen haben. Das ist, was Gott von mir will. Du sollst stark sein. Du sollst mutig sein. Und jetzt testet Gott. Bist du das wirklich? In der Bibel heißt es, weißt du, wir hören immer von Gebet und so weiter. Weißt du, ein Gebet des Glaubens vermag viele oder vermag Großes und vieles. So steht es beim Jakobus nicht. Beim Jakobus steht es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und er, nicht nur, dass er Feuer vom Himmel holt, da war der Elia schon drüber hinweg. Der hat schon große Dinge getan. Aber, dass er Himmel verschließt und Himmel aufschließt. Und das Gebet eines Bewährten, weißt du, was er war? 3,5 Jahre von den Raben versorgt werden. Von der Witwe versorgt werden. Und dort lernt er das übernatürliche Leben. 3,5 Jahre am Bach Krit. Und dort, wo er gar nicht lernen wollte, bei der Witwe da. Eigentlich ist es eine Schande, dass ein Prophet Witwen ihre Häuser auffrisst. Verstehst du? Er sollte den Witwen und den Armen helfen. Aber was macht, wie gebraucht Gott? Gott gebraucht genau das Gegenteil, dass die Witwe den Mann Gottes versorgt. Ja. Lebe ein übernatürliches Leben. Unabhängig von Trends, von Meinungen, von Gefühlen. Was sagen die Leute, wenn die erfahren, der Prophet frisst das Brot der armen Witwe auf? Sogar das letzte Brot, wenn es rauskommt. Das übernatürliche Leben ist unabhängig von der Öffentlichkeit, von den Medien, vom Materialismus, von dem Finanziellen. Habt ihr das, auch die Mittel wirklich, das zu tun? Ich habe noch nie in meinem Leben Mittel gehabt, aber Gott hat mir Gnade geschenkt, dass ich immer wieder das tun konnte, was ich tun wollte. Und sollte. Ja, immer wieder getan. Weißt du, ich habe eines gelernt, nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist nur die Fassade, nur der Vorspann. Aber das Unsichtbare ist es. In meiner Bibel heißt es, es wird geschehen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist übernatürliches Leben. Im Glauben zu leben, das ist ein Kunststück. Als junger Pastor, ich hab irgendwo über Christenverfolgung, über Russland mal irgendwo erzählt und so weiter, aber ich möchte jemand haben, jemand kennen, der im Gefängnis war und der Zeugnis geben kann. Und dann mache ich einen Mann aus, finde ich, Richard Wurmbrand, der in Norwegen von einer Mission freigekauft wurde. Und der Mann ist in Norwegen, aber den laden wir ein. Wir machen hier eine Versammlung. Ich miete in Stuttgart den Killesberg, eine Halle in Killesberg, mieten und ein paar Pastoren gefragt, würdet ihr einen Mann, der im Gefängnis war, können wir nicht, da nicht eine Versammlung machen und so weiter. Und haben wir also eingeladen, die Halle gemietet. Die war nicht billig, aber wir haben Gott vertraut, wenn alle mitarbeiten, die Christen mitarbeiten, da wird was Wunderbares draus werden. Was ist passiert? Dann schreibt ein evangelischer Bischof, der Richard Wurmbrand ist ein Spion. Und fast alle Pastoren sind abgesprungen, weil der Bischof das geschrieben hat. Verstehst du? Und ich habe eines gelernt, pfeif auf alle frommen Leute. Bau das Reich Gottes mit dem Glauben, was du hast. Die einzige Pastorin, die übrig blieb, die war Paula Gassner. Das war eine Schwester, die war schon alt, hat ein paar Herzinfarkte schon inzwischen gehabt. Dann habe ich gesagt, Bruder, mal tu das weh, zieh das Ding gut durch. Hab ich gesagt, gut, wunderbar. Weißt du, und die Halle, die kostet viel Geld. Ein Vermögen. Und was ist passiert? Richard Wurmbach war da. Und dann hat er sich ausgezogen vor der Versammlung. Es waren vielleicht 5.000, 6.000 Leute da. So viel haben wir zumindest gekriegt, weil die schon die Anti-Reklame ist die beste Reklame. Glaub mir das. Anti-Reklame. Geht nicht hin. Das ist ein Spion. Und dann hat der Richard Wurmbach sein Hemd ausgezogen und gesagt, und schaut diese ganzen Wunden, Striemen, Brandmale und so weiter. Und dann seine Schuhe ausgezogen und gesagt, schaut her, meine Füße sind verstümmelt vom Gefängnis, 14 Jahre in rumänische Gefängnisse. Würde sich das ein Spion sich selber zufügen? Ich habe ihm erzählt, du wärst ein Spion. Dann sagte, würde es ein Spion machen? Und wir haben dann tolle Versammlung gehabt. Weißt du, das, für mich war das ein Glaubensschritt. Alle sagen ab, nur wir beide, die Schwester und ich, wir beide machen weiter. Die Schwester hat Glauben gehabt. Weißt du, aus dieser Gemeinde ist später die Gemeinde von Peter Wenz geworden. Also ganz tolle Gemeinde, eine große Gemeinde inzwischen in Stuttgart auch. Gott hat Gnade geschenkt. Aber wir mussten durchhalten, durch dick und dünn. Und dann haben wir Opfer aufgenommen, wir beide. Und wir haben noch 5.000 D-Mark damals übrig gehabt. Und das war viel Geld vor 40 Jahren. Das war viel Geld. Weißt du, Gott hat Gnade geschenkt. Wir müssen uns nicht auf Menschen orientieren. Weißt du, im Glauben zu leben, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln, das ist total anders. Weißt du, da rechnest du. Weißt du, wenn du rechnest, drehst du durch. Du verlässt dich auf den Herrn. Der Herr macht es. Weißt du, wenn der Strom fließt, da ist kein Problem, die Maschine läuft, aber wenn kein Strom da ist, dann ist der beste Fließband, der beste Computer überhaupt nichts, wenn der Strom nicht da ist. Oder wenn nur Wackelkontakt da ist, da funktioniert es nicht. Und deshalb, wir leben in der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist nicht nur, dass ich brülle oder dass ich Leute durchschüttle oder sonst noch was. Die Kraft Gottes ist, dass ich trotzdem weitermache, trotzdem predige, trotzdem singe, trotzdem bete, trotzdem auf Kranke die Hände auflege, auch wenn nichts passiert. Das ist im Glauben wandeln. Wir haben in der Bibel einen Mann, die Zeit war schlimmer als unsere Zeit ist, weil unsere Zeit ist schon antichristlich und die war antigöttlich, die Zeit. Henoch wandelte mit Gott. So lesen wir in der Bibel. Weißt du, er war besonders nahe zu Gott, er hat mit Gott persönlich gesprochen, persönlich gelebt und so weiter. Alle seine Informationen hat sich von Gott geholt. War im Kontakt mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Das ist übernatürliches Leben. Und weißt du, was dann passiert ist? Plötzlich war der weg. Und genau das ist, wenn wir mit Gott wandeln. Plötzlich sind wir entrückt. Und er wurde nicht mehr gefunden. Henoch lebte ein übernatürliches Leben. Er überlebte vieles. Er durchlebte vieles. Er hat sich Gott hingegeben. Er führte ein Gott geweihtes Leben. Weißt du, er sprach mit Gott. Täglich. Und er hat einen Haufen Kinder gehabt. Und trotzdem, weißt du, man kann eine Familie haben, man kann alles haben, man kann in einer gottlosen Zeit leben und trotzdem gottselig sein. Er lebte ein übernatürliches Leben. Im Geistwandel heißt, Täter des Wortes zu sein, seiner inneren Stimme zu gehorchen. Damals hat der Henoch keine Bibel gehabt, keinen Heiligen Geist in dieser Art und Weise, wie wir, keinen Pastor und keine Gemeinde gehabt. Und trotzdem konnte er mit Gott wandeln. Er fragte nach der Wahrheit, nach der Echtheit und so weiter. Er musste sich nach der Decke strecken, meines Erachtens öfters, mehr als genug. Weißt du, das übernatürliche Leben ist kein Spaziergang. Oh, er wandelte mit dem Herrn. Da denkst du, er hat dem Herrn Händchen gehalten. Das war viel, viel schlimmer. Gott hat gesagt, jetzt gehst du durch, ich warte hier. Du machst es. Weißt du, übernatürliches Leben ist in Konflikte hineinzugehen und Konflikte zu bewältigen. Übernatürliches Leben ist oft unbequeme Entscheidungen zu treffen. Ich tue das, weil der Herr es will. Basta, fertig, gar nicht mehr groß diskutieren. Weißt du, Paulus sagt einmal, ich habe nicht mit Menschen, mit Fleisch und Blut besprochen, ich habe es vom Herrn empfangen. Das ist im Geist wandeln, vom Herrn empfangen. Ein übernatürliches Leben. Das ist, dass man Konflikte bewältigt. Und was ist es? Schwache trägt. Verfolgt wird, verachtet wird. Nachteile einstecken muss. Opfer bringen muss. Vieles, vieles mehr. Manchmal sogar ganz allein gehen muss. Das ist übernatürliches Leben. Da rennen nicht alle mit. Der Weg der Seligkeit ist ein schmaler Weg. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Weißt du, da wirst du nicht verstanden. Da fragen die Leute, ja, muss das überhaupt so sein? Muss man so fanatisch sein? Muss man so überspannen und übertreiben? Für die Welt übertreibst du mit deinem Glauben. Glaub mir das. Die Welt versteht dich nicht. Ich will noch ein paar Sachen sagen, was mir groß geworden ist und mit euch teilen. Weißt du, wir als Gemeinde nehmen zwei Opfer am Sonntag. Ein Opfer, das wir sowieso geben, das normal ist. Unser Zehnten, unseren Beitrag. Und wir nehmen dann das zweite Opfer. Das ist die zweite Meile. Und ich sage euch, wie das entstanden ist. Ich bin im Flieger, muss in Warschau notlanden, bin auf dem Weg nach Bukarest, Rumänien. Und wir müssen zwischenlanden in Warschau, weil die Fluggesellschaft anscheinend kein Geld hatte und ihr Kerosin nicht bezahlt hat. Und bis das alles geklärt war und wie wir da weiterfliegen konnten, also in Warschau mussten wir Stopp machen. Und dann bin ich im Flieger, sitze ich da, Gottesdienst wurde sowieso schon abgesagt. Eigentlich war abends schon Gottesdienst geplant, aber dieser Gottesdienst war nicht mehr möglich, weil ich ja verspätet habe. Im Flieger sitze ich da und bin eingenickt und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Johannes, die zweite Meile. Die zweite Meile. Ich habe gesagt, Herr, was ist das? Die zweite Meile. Weißt du, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh die zweite Meile. Die zweite Meile. Und irgendwie bekomme ich diese Idee, wenn du landest, sag den Leuten, die nehmen ein Opfer auf, aber wir nehmen ein zweites Opfer in Rumänien, diese armen Leute. Wir haben das zweite Opfer in Rumänien gleich aufgenommen. Du glaubst gar nicht, wie Leute gesegnet worden sind beim zweiten Opfer. Also Mensch, wenn die Rumänen schon so gesegnet sind, was sollen wir im Westen sagen hier? Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, Geschwister, Gott hat mir eine Offenbarung geschenkt. Wir nehmen ab sofort jeden Sonntag, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ein zweites Opfer, das die zweite Meile. Egal, ob viel oder wenig eingeht. Die zweite Meile. Damit wir dann Missionsprojekte unterstützen oder ja, diese Internet-Bibelschule oder Geschwister in Katastrophengebiete dabei helfen. Also nicht für die Gemeinde, sondern die zweite Meile ist für irgendetwas, was niemand angeht. Wir haben sogar Geschwister geholfen, dass sie sogar, wenn sie in Renteübergang waren, dass sie nicht verhungern, einen Monat oder zwei Monate. Wir haben so viele Wunder erlebt, gerade über diese zweite Meile, dass wir unseren Geschwistern geholfen haben oder Tonnen Reis gekauft mit diesem bisschen Geld, was wir so einnehmen und vieles, vieles andere mehr. Oder in der Sahelzone Nahrungsmittel Leuten runtergeschickt. Als Gemeinde sind wir dabei nicht reich geworden, aber wie Gott hat uns gesegnet. Die zweite Meile ist eine Segensmeile. Die musst du nicht gehen. Weißt du, Gott hat mir gezeigt, die musst du nicht. Das ist Luxus. Du musst nicht die zweite Meile gehen. Du musst nicht den Armen helfen. Aber das ist etwas, wo ein Segen drauf liegt. Die erste Meile musst du so oder so gehen. Die bleibt dir nicht erspart. Und die zweite Meile ist ein freiwilliger Beitrag. Und ich sage euch eins, Geschwister, Gott segnet den freiwilligen Beitrag. Deshalb steht es in der Bibel, du sollst den Zehnten geben, das ist die eine Seite, und die Almosen. Und wenn du Almosen gibst, das ist die zweite Meile, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Hart, aber es ist so. Die zweite Meile, da wirst du gesegnet. Und wir tun das mit Freuden schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das schon machen, viele Jahre. So, die zweite Meile ist Herzenssache, ist Verschwendung, Luxus, verstehst du, ist Übertreibung. Weißt du, da kamen Leute zu mir, als sie dann Opfer aufgenommen, so Kirchenleute, ja, ihr seid nur hinter dem Geld her. Ich bin nicht hinter dem Geld her. Gott segnet uns trotzdem, auch wenn sie nicht geben. Ich weiß was, viele Leute sind nur knauselig und deshalb sind sie nicht gesegnet. Werde großzügig, gib dem Herrn und der Herr gibt dir ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Nur nebenbei. Alles, was nicht sein muss, das ist ein Segen. Alles, was nicht sein muss, was du nicht musst, was man dich nicht zwingen kann, ist er freiwillig. Weißt du, Gott ist unberechenbar. Das ist dieses übernatürliche Leben. Weißt du, man dient ihn umsonst, freiwillig. Weißt du, ich habe in meinem Leben Gott gedient, habe meine Gemeinde übernommen damals in Stuttgart. Die konnten die Miete nicht bezahlen, habe ich aus meinem Ersparten die Miete bezahlt. Verstehst du, von wegen jetzt Gehalt, dass ich noch leben kann und so weiter. Nein, ich muss manchmal auf Gehalt verzichten. Mir war das Reich Gottes wichtiger als mein Gehalt. Und ich habe Gott gedient, mich nicht unterkriegen lassen. Die zweite Meile, ihr werdet vergessen nicht wie heute. Wir haben kein Geld gehabt. Wir haben zu Hause Marmelade, Brot und Margarine gegessen. Margarine, Marmelade und Brot. Und dann einen Tag Marmelade, Brot und Margarine. Und diese Mischung hat immer so geklappt. Und wir sind nicht verhungert. Brot konnten wir noch kaufen und Margarine auch. Und Marmelade haben wir eingemacht gehabt. Und dann predige ich auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Oder Königstraße in Stuttgart und predige ich und so weiter. Aber ich weiß, nach Hause kommst du nicht mehr. Und ich muss, ja, vielleicht 10 Kilometer nach Hause. Also von dem Platz, wo ich predige, bis nach Hause sind 10 Kilometer. Und ich wusste, schwarz fahren wirst du nicht, aber ich bin gelaufen. Und während ich so predige und wettere und tue und mache, kommt jemand und gibt mir einen Umschlag. Natürlich steckt mir das ein. Sind ja irgendwelche fromme Sprüche oder Postkarten oder sonst was, irgendwas. Denke gar nicht dabei. Und ich gehe mit meiner Tasche und laufe, da fährt eine Straßenbahn vorbei, da fährt eine Straßenbahn vorbei. Du könntest drin sitzen. Und dann habe ich noch ein Problem gehabt. Ich habe Auto gehabt. Mein Auto hat eine Feder gebrochen und war in der Werkstatt und ich sollte es abholen, aber ich konnte nicht abholen, weil ich kein Geld hatte. Verstehst du, ich diene dem Herrn. Diener Gottes sind keine Millionäre, glaub mir das. Und schon diene dem Herrn und komme nach Hause und mache den Umschlag auf. Denke, da sage ich meiner Frau oder irgendjemand Passantes. Ein Passant hat mir einen Umschlag gegeben. Da sind genau 400 Deutschmark drin gewesen. Ich konnte mein Auto abholen und noch ein bisschen leben. Amen. Gott ist treu. Ja, wenn wir ihm dienen, konsequent, egal wenn Tote umfallen oder nicht und du zu Fuß laufen musst oder nicht, verstehst, Gott lässt sich nicht lumpen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist übernatürliches Leben. Das lebe ich schon seit 50 Jahren, seitdem ich Christus diene. Gott hat meinen Glauben manchmal hart getestet. Mir ist nichts erspart geblieben. Glaub mir, ich kann euch vieles erzählen. Wie oft hat der Teufel mir gesagt, jetzt fangst das an und fangst das an und fangst das an, machst ein Geschäft und könnte ich machen. Weißt du, Gott ist es, der uns leitet und führt und segnet und stärkt und, ja, und motiviert immer wieder. Und das hat mich wieder motiviert. Ich komme hier nach Berlin und fange in der Hochschule der Künste mit unseren Gottesdiensten an. Wir haben 3 Wochen zuerst mal auf dem Breitscheidplatz gepredigt, keine Versammlung gehabt und dann eingeladen immer für Hochschule der Künste. Und dann habe ich die ganze Abrechnung, was es kostet, die ganze Werbung und die ganze Miete und so weiter, was wir da alles so machen, sind 2500 D-Mark gewesen. Ich sage, lieber Gott, du weißt es alles. Und ich habe eingelübt in meinem Leben, ich möchte nicht mit Schulden arbeiten. Ich möchte nicht mit Schulden arbeiten. Und aber ich habe die Schulden noch. Ich habe die Rechnung noch nicht alles bezahlt. Druckerkosten sind nicht bezahlt. Und die Miete ist auch hier nicht bezahlt. Gewiss, Leute werden kommen. Ich glaube an die Leute, dass sie kommen. Gott wird uns helfen. Aber das ist nicht bezahlt. Und ich sitze da und bereite mich auf die Predigt und schließe meine Augen. Dann kommt jemand nach vorne und gibt einen Umschlag. Und weißt du, was da drin waren? 2500 Deutschmark. Und wir konnten, ja, ich war verblüfft. Ich steckte es ein. Und das noch alles in, glaube ich, 50 D-Mark-Scheine oder 100. Es war ein ganz dicker Kuvert-Umschlag. Verstehst du? Das, und dann diese Person, die ist verschwunden. Ich konnte nicht mal mich bedanken. Weißt du, ich glaube an Engeldienste. Dass der liebe Gott so einen Engel vorbeigeschickt hat. Genauso wie bei dem da vor Jahren da in Stuttgart auf der Königstraße. Gott entlohnt seine Leute. Und ich habe ohne Schulden die Arbeit hier begonnen. Und Gott hat mir Gnade geschenkt in allen diesen Dingen. Und immer wieder, ja, Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig. Also Gott hat immer gesorgt, dass wir leben können. Weißt du, ich lade Evangelisten ein und ich habe, als wir in der Nazarethkirche waren und so weiter, habe viele Evangelisten gehabt. Das könnt ihr alles bestätigen, könnt ihr auch die Einladungszettel noch lesen. Viele Evangelisten. Und ich, wenn die Evangelisten gesagt haben, was sie kosten, habe ich gesagt, danke, ich will euch nicht haben. Aber die Evangelisten kamen, die nicht gesagt haben, was sie kosten. Und ich habe das auch in meinem persönlichen Leben gelernt. Ich habe Evangelisationen gemacht, arme Gemeinden, kleine Gemeinden, ob ich Geld gekriegt habe oder nicht gekriegt habe. Ich habe gesagt, ich komme und ich predige, denn ich habe umsonst empfangen und umsonst gebe ich weiter. Und so, das war meine Philosophie und bis heute hat sich das immer gut ausgezahlt. Nur nebenbei, übernatürlich leben. Weißt du, meine Große Glaubenserfahrung, das war Richard Wurm dann damals. Später kam David Wilkerson und so, diese Brüder, die ich dann bei mir in der Gemeinde haben durfte. Und auch im Glauben eingeladen. Im Glauben eingeladen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, wie sich das alles bezahlt macht und dergleichen. Gott ist treu. Gott ist treu. Lebe ruhig weiter, das übernatürliche Leben. Du hast im Glauben angefangen und hör nicht im Fleisch auf. Hör, mach weiter. Und lass dich von niemand stören. Oder das Zwischenquasseln und ja, dich zu entmutigen. Der Teufel möchte dich entmutigen. Seine Waffe ist Entmutigung. Das übernatürliche Leben ist, nimmst die Bibel, betest in Sprachen. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du in Sprachen betest, wirst du ermutigt. Die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Der braucht keine Erbauungsstunden. Also, du wirst erbaut, du betest in Sprachen und plötzlich, ja, da kommunizierst du. Also bei mir, wenn ich in Sprachen bete, ist so, ich bete da in Zungen und dann übersetze ich ins Deutsch für mich persönlich. Ja. Und dann sagen, Johannes, was hast du jetzt gesagt? Und dann weiß ich, das war vom Herrn. Das war vom Herrn. Sei getrost, Gott ist mit dir. Und es reicht, um deine Bestimmung zu erreichen. Gott wird Recht schaffen. Das ist übernatürliches Leben. Sorg dich nicht. David sagt einmal, ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Fallen in die Hände Gottes und der Herr verteidigt dich, der Herr macht alles gut. Wer Jesus in sich hat, und jetzt kommt, wie lebt man übernatürlich? Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, fängst du an, übernatürlich zu denken, so wie er gedacht hat. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Macht, was ihr wollt. Dein Wille geschehe. Und der Heiland musste dreimal ringen. Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Bis bei ihm durchgebrochen ist. Bis er sagt, ich trinke den Kelch bis zu Ende. Oder denk an Abraham. Lebe im Glauben. Was heißt das im Glauben leben? Er verließ im Glauben Ur in Chaldea. Er wartete auf seinen Sohn oder auf die Verheißung im Glauben. Und oh, meine Schwester, meine Sarah, die ist schon so alt, die kriegt kein Kind mehr, schon über die Jahre hinaus, verstehst du? Aber bei Gott ist alles möglich. Durchwanderte das Land Kanaan. Und das ist die Situation. Er suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott war. Die Stadt ist nichts und die Stadt ist nichts. Lebe ein übernatürliches Leben. Weißt du, das ist nichts für natürliche Menschen. Diese ganzen Herausforderungen, verlass Ur in Chaldea. Und gehe diese kadrige Gegend, willst du zur Linken, ich gehe zur Rechten. Mir ist vollkommen wurscht, wo ich lebe überall gut. Verstehst du, so war Abraham. Im Glauben zu leben, ist vollkommen egal, wo du lebst. In Berlin oder New York oder Moskau oder Peking oder im Dschungel. Und du lebst im Dschungel vielleicht viel besser wie hier. Viel gesünder. Nur nebenbei. So, Glaube. Und der natürliche Mensch versteht es nicht und denkt, Abraham war ein Aussteiger. Aber sein Leben war eine große Aufgabe, eine harte Nuss, die er knacken musste. Ich muss alles zurücklassen, Flüchtling sein, in einem fremden Land, immer überall als eindringlich behandelt zu werden. Du bist nicht zu Hause, hast kein Sprachrecht, kein Stimmrecht, bist ein Fremder. Man will nur dein Geld. Weißt, wir haben mal in der Schweiz gewohnt, 2 Jahre. Und da missionieren wir mal in der Schweiz und verteilen Traktate. Dann komme ich wieder zur alte Urschweizer. Ich weiß es noch wie heute, da kommen wir dort hin. Dann sagt diese Person, wisst ihr Deutsche, ihr wollt uns was vorpredigen. Wir mögen euch Deutsche nicht. Wir mögen euer Geld, aber euch Deutsche mögen wir nicht. Verstehst du? Und genau das habe ich mir gemerkt. Weißt du, die Welt will unser Geld haben, aber sie mag uns nicht haben. Genau so ähnlich wie bei Abraham. Weißt du? Aber was macht unser Bruder Abraham? Er bringt Gott den Zehnten an der Stelle, wo Gott sagte, diese Melchisedek bringt das Opfer. Er zeigt, Gott steht bei mir an erster Stelle. Und Geschwister, das übernatürliche Leben ist, dass wir der Welt zeigen, ganz bewusst, nicht der Kirche, der Gemeinde, sondern der Welt zeigen, Gott steht für mich an erster Stelle. Und das zeigt sich am Geld. Nicht an meinem Denken, an meinem Verstand. Es zeigt sich am Geld. Freundschaft hört mein Geld meistens auf, verstehst du? Und Geld, es zeigt sich. Weißt du, was steht bei dir, was steht bei mir an erster Stelle? Es zeigt sich, ob wir Gott gehorchen, ob wir den Zehnten bringen. Und der Zehnte hat nichts mit Judentum zu tun. Der Zehnte hat etwas mit Glauben zu tun. und mit der Liebe Gottes oder der Liebe zu Gott. Und man nimmt Gott wichtiger und er bringt dem Melchisedek, dem, ja, der ohne Vater und ohne Mutter war. Ein König in Salem, ein Friedenskönig in Jerusalem, was auch immer gewesen ist. Wir haben da keine Erklärung dafür. Verstehst, am Geld scheiden sich die Geister. Und ich sagte, warum? Ich will dir die Wahrheit sagen. Wir müssen in dieser Welt Zeichen setzen. Zeichen setzen, dem Teufel zum Trotz. Weißt du, heute in der Welt wird alles mit Geld bezahlt. Alles. Ohne Geld läuft hier nichts. Keine Kirche, kein Konzert, kein nichts. Das ganze Gesundheitswesen, das nur hängt nur am Geld. Alles. Militär, der ganze Staat, alles hängt vom Geld ab. Und die Christen zeigen, wir können auch anders leben. Gott oder Mammon. Und wir machen einen Punkt. Und genau, Abraham zeigt hier mit dem Zehnten. Ich bringe Gott den Zehnten. Interessiert mich nicht. Das ist der Zehnte ist ein Schlag dem Teufel ins Gesicht. Ich lehne dich ab, Teufel. Ich lehne dich ab, du Geldsystem. Weltsystem. Oder was auch immer sein mag. Weißt du, das ist die erste Diskriminierung Satans. Ich lehne dich ab. Ich bin nicht käuflich. Ich bin nicht käuflich. Weißt du, bei mir läuft auch ohne Geld. Das sagst du dem Teufel. Und das müssen wir dem Teufel sagen. Und Zeichen setzen. Weißt du, der Mensch versucht immer nur Geld, was verdiene ich, was springt mir dabei raus und. Nein, der Mensch Gottes dient Gott ohne. Gott versorgt ihn sehr gut, dass er ja alles hat, was er braucht. Und er schließt dem Menschen sogar die Fenster des Himmels auf, dass er die Fülle hat. Malachi 3, lies mal. Und seitdem ich angefangen habe, Zehnten zu geben, habe ich eines gemerkt. Du, das ist hart fürs Fleisch, furchtbar hart. Ich könnte den Zehnten ganz gut gebrauchen für mich persönlich. Da könnte ich die Anschaffung machen. Aber das kriegt der liebe Gott. Und ich habe gedacht, Mensch, das könnte man vielleicht anders machen. Weißt du, und wenn ich Gott bestohlen habe, habe ich 10-mal zu viel zurückgezahlt oder zahlen müssen, dem Teufel. Da habe ich Unfälle gehabt, Schaden gehabt, was weiß ich, wo auch immer. Dein Zehnter löst eine Lawine bei Gott. Ein Gnadenjahr des Herrn. Dein Zehnter. Auch wenn es weniges, ich werde es nie vergessen, ich habe in Stuttgart und immer, weißt du, die Kassiererin kam zu mir und sagte, Bruder Matthias, du müsstest ein bisschen Klarheit schaffen. Ich habe da war immer im Kollekte 1 Euro Zehnter. Oder 1 D-Mark. 1 D-Mark Zehnter. Oder 2 D-Mark Zehnter. Sagte, das lohnt sich doch gar nicht aufzuschreiben, zu verrechnen. Und dann habe ich mir angeguckt, von wem das immer ist. Das war ein Bub in der Gemeinde. Ein ganz einfaches Kind Gottes aus der Kinderstunde hat immer sein Zehnten von seinem Taschengeld gegeben. Aber du musst die Geschichte sehen, was dabei raus ist. Der hat eine ganz tolle Frau, der hat ein tolles Haus in Schorndorf bei Stuttgart und der ist Chefingenieur bei Messerschmitt, also Flugzeuge bauen. Also und Gott hat ihn wunderbar gesegnet, Gott hat ihn durchgetragen, aber der hat ganz treu, all die Jahre, wo ich dort war, immer sein Zehnten gegeben. Vom Taschengeld. Und ich kann mir vorstellen, mein Zehnter. Weißt du, der Götze Mammon hat nichts mehr zu sagen, wenn du anfängst, den Zehnten zu geben. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott oder dem Teufel. Wenn du den Zehnten gibst, dienst du dir am allermeisten. Nicht sonst, dass du Gott dienst. Weißt du, Gott braucht nicht dein Geld. Er ist nicht auf dein Geld angewiesen. Aber du dienst dir selbst. Du löst dich von falschen Sicherheiten. Vom Materialismus. Und sagt, Gott versorgt mich mit den 9 Zehnteln. In USA, ich glaube, der ist sogar im Parlament jetzt mit in der Regierung mit drin. Da ist ein Landmaschinenbauer, also der Landmaschinenhersteller, der hat angefangen vor Jahren als Mr. 10%, also nicht kein Christ, kein großer Christ, aber der hat angefangen, dachte, ich erteile sein Reichtum, was Gott ihm gibt, mit anderen Leuten. Mr. 10%. So, und der hat angefangen, Gott hat ihn so gesegnet, dass er am Schluss, dass er 90% weggegeben hat und nur 10% für sich gesegnet hat. Und baut die größten Maschinen der ganzen Welt. Erntemaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, die werden überall gekauft und werden eingesetzt. Ich habe neulich sogar noch Geschichte gesehen. Weißt du, wie Gott durchträgt. Oder wir haben bestimmt alle schon die Zahnpasta Golgatha in der Hand gehabt oder wenigstens ab und zu mal die Zähne damit geputzt. Aber die Geschichte von dieser Firma Golgatha ist ein Konzern inzwischen. Da ist ein in den Jahren der Krise, in den 20er Jahren hier, der Zeit der Depression, ist ein Arbeitsloser, sucht Arbeit und dann sagt, lieber Gott, wenn ich Arbeit finde, ich gebe, war Christ, Kind Gottes, dann gebe ich den Zehnten von meiner Arbeit. Gibt auch den Zehnten, hat dann als Wäscher irgendwo in einem Chemiebetrieb, also in der Wäscherei, Arbeit bekommen, lernt die Tochter von der Firma kennen, verliebt sich und heiratet, und aus dieser Geschichte wird Golgatha. Nicht Golgatha, die Zahnpasta. Verstehst du? Gott segnet, wenn wir anfangen, der, und der treu seinen Zehnten durchgegeben. Aber von meinem ersten Gehalt gebe ich den Zehnten. Natürlich hat man sich gefreut. Erster Gehalt, da sind auch Schulden zu bezahlen wahrscheinlich oder was anderes gewesen. Weißt du, der Zehnte ist eine Kündigung an den Teufel. Ich brauche dich nicht. Ich brauche Jesus. Ich brauche den Herrn. Und ich löse mich von deinen Fesseln und von den ganzen frommen Sprüchen, weißt du, das kann man nicht. Ich werde nicht vergessen, in Stuttgart fange ich an zu predigen, und meine erste Aktion war, ich nehme nach dem ersten, zweiten oder dritten Lied eine Kollekte auf, Opfer, und lass so Kollektenbeutel durchgehen, durch die Reihen. Dann kommt doch ein Schwabe zu mir: Bruder, was tut es? Man spricht nicht über Geld. Weißt du, verstehst du, und schon in der Gemeinde, weißt du, der Herr versorgt und der Herr gibt, was man braucht. Aber die Gemeinde, in der ich predigte, die konnte nicht mal die Miete bezahlen. Verstehst du? Deshalb habe ich den Kollekte aufgenommen. Und dieser Mann, der ist schon tot. Dieser Mann, ich muss jetzt seine Wohnung auflösen. Und ich baue seinen Schrank ab zu Hause. Und hinter dem Schrank waren 70.000 D-Mark. Und in meines Erachtens ist es alles das Geld, das er dem Teufel, das dem lieben Gott geklaut hat. Verstehst du? Das wäre der Zehnte gewesen. Und weißt du, was ich machen musste? Ich musste das ganze Geld, die 70.000 D-Mark, dem Sozialamt geben. Und ich habe bis heute noch nichts davon gesehen. Aber weißt du, man spricht nicht von Geld. Nein, Geld ist ein Leben, ist unser Leben. Wir leben von Geld. Die meisten Ehen gehen kaputt wegen Geld. Die meisten Leute haben Nervenzusammenbruch, werden krank und so weiter, weil sie kein Geld haben. Oder weil sie die Medikamente nicht bezahlen können, weil sie alles so teuer ist, verstehst du? Wegen Geld alles. Aber wenn du dein Leben in der Hand Gottes gelegt hast und du weißt, der Herr versorgt mich, der Herr trägt mich durch, der Herr wird für mich streiten und ich werde nicht verhungern. Noch nebenbei, meine Frau, ich fragte meine Frau: Willst du mich heiraten? Das ist so immer, was der Mann fragt, die Frau, oder hat früher gefragt: Willst du mich heiraten? Dann sagt sie mir: Johannes, kannst du auch eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich will Prediger werden. Damals habe ich noch ganz andere Splins gehabt. Ich wollte nur noch im Wohnwagen wohnen und mit dem Wohnwagen durch Lande ziehen und in der Stadt predigen und Gottesreich bauen und so weiter. Das war so meine Vision. Und dann fragt sie: Kannst du auch eine Familie ernähren? Ich habe gesagt: Ich glaube, aber ich weiß es nicht. Können tue ich es nicht. Also äußerlich, ich kann arbeiten, wenn ich will. Und ich habe keine zwei linke Hände. Und im Kopf, ich kann das alles gebrauchen. Aber ob ich eine Familie versorgen kann, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt: Bete und frag den Herrn. Also ich könnte dich heiraten, aber kannst du mich heiraten? Und was ist passiert? Da kommen sie plötzlich und sagen: Wir könnten einen Hochzeitstermin festlegen. Sage ich: Wieso? Wie kommst du da drauf? Sagt sie: Ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Ich habe den Herrn gefragt und der Herr hat mir ein Wort gegeben. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und deshalb vertrauen wir Gott. Und deshalb, wir haben Höhen und Tiefen in Finanzen durchgemacht. Das kann ich dir gar nicht erzählen. Du würdest mir gar nicht mehr glauben. Wir haben manchmal geweint, waren zerbrochen und am Ende, dass wir nicht einmal mehr beten konnten. Und ich sagte: Komm zu der Predigt, die ich da demnächst halte, wenn Gott dein Gebet nicht hört, verstehst du? Ich habe aufgehört zu beten. Ich habe gesagt: Guck mal, ich predige für anderen. Gott hilft anderen, aber mir, ich bin in Not. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Und ich kann ja die Küche, die ich eingebaut habe, nicht bezahlen. Und wie auch immer. Verstehst du, ich weiß, was finanzielle Nöte sind. Und ich habe nicht gebetet, ich habe gesagt: ich glaube an Gott, ich liebe den Herrn und der Herr ist treu und ich vertraue dem Herrn, aber wir können nicht bezahlen. Und habe ich gesagt: Ich predige jetzt nicht mehr. Habe aufgehört zu predigen, habe meinen Vorsteher angerufen und gesagt: Bruder, schick jemand anders, ich möchte Urlaub haben. 3 Wochen oder vielleicht geht's auch schneller, aber ich predige nicht mehr. Ich kann nicht anderen Leuten was erzählen. Glaube an den Herrn und der Herr ist gut und der Herr versorgt dich und so weiter. Und ich habe selber Haufen Probleme und kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Und meine Gebete werden nicht erhört. Verstehst du? Und habe ich aufgehört? Natürlich habe ich geguckt, wer kommt am Sonntag zum Predigen. Ich wollte gerne predigen, aber mein Herz hat nicht mitgemacht. Ich war ehrlich Und ich bin auch ehrlich. Verstehst du, ich kann nicht anderen Leuten was vormachen und selber gar nicht glauben können oder verstehen können. Und nach einer Weile irgendwie, was weiß ich, habe mit Gott geredet, bin in den Wald gegangen, habe ja, mit Gott gesprochen und Gott ist mir im Wald begegnet und ich habe gute Zeit gehabt. Und dann habe ich ihn angerufen, meinen Vorsteher, habe ich gesagt, Bruder, nächsten Sonntag bin ich nicht dran, brauchst niemanden schicken. Und habe genauso gepredigt wie vorher und es ging gut. Der hat mich nicht verstanden, was ist mit dir passiert. Also ich bin Gott begegnet, mehr nicht. Verstehst du? Und Gemeinschaft mit Gott gehabt und eine gute Zeit mit ihm gehabt und habe irgendwie mich durchgerungen, Gott ist gut oder bleibt gut, auch wenn ich schlecht bin und es mir schlecht geht. Verstehst du? Und habe Frieden mit Gott gehabt. Gepredigt. Dann nach, sagen wir, 14 Tage, 3 Wochen, kriegt mein Vorsteher einen Brief aus Barbados, Westindien, das ist in der Karibik. Pastor, sowieso, könnten Sie mir sagen, wo Pastor Matutis ist? Und Heidemarie. Also, unser ehemaliger Bibelschullehrer, die haben für uns gebetet. Und da schreibt die Frau, sagt, Geschwister Matutis, wir mussten von dann bis dann für euch intensiv beten und fasten. Und was ist mit euch los? Wie geht's euch? Was macht ihr? Und der Brief wurde mir dann übermittelt. Und ich lese, ich kann meinen Augen nicht trauen. Der Zeit, wo ich nicht gepredigt habe, wo ich nicht gebetet habe, wo ich nicht geglaubt habe, haben die 15.000 Kilometer weiter weg in der Karibik für uns gefastet und gebetet. Damit unser Glaube nicht aufhört. Die haben keine Ahnung gehabt. Weißt du, wenn du manchmal eine Last bekommst, für jemanden zu beten, bete, auch wenn es Nummer 525 ist. Verstehst du? Gott weiß, was dahinter steckt, was da für ein Fall ist, für ein Problem ist. Und solche Dinge lassen mich nicht mehr kalt. Solche Dinge motivieren mich. Vertraut dem Herrn und es wird alles gut werden. Bring den Zehnten, arbeite für Gott, diene Gott. Egal was passiert, Gott ist treu. Das ist übernatürliches Leben. Ich könnte noch viel mehr sagen. Ich habe noch 70 Seiten. Beispiele, Geschichte. Ich könnte bis morgen früh predigen und euch erzählen, dass Gott gut ist. Ich will euch nur motivieren. Haltet fest an den Herrn. Das ist das übernatürliche Leben. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so gut bist, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Auch wenn wir die Welt manchmal nicht verstehen und dich manchmal nicht verstehen und manchmal durch Wüste und durch Hungersnöte und Dürreperioden durchs Wasser gehen müssen, durch Stürme gehen müssen. Herr, du bist bei uns und du versorgst sie deinen und du hast gesagt, ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Herr, und du versorgst auch meine Geschwister, wo sie auch immer sind, wo sie Mangel haben, wo sie in Engpässe sind, wo sie die Rechnungen nicht bezahlen können. In dieser Zeit, wo alles so teuer wird, selbst Salat wird so teuer. Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder doch durchträgst und ihnen kein Skorbut erlaubst, dass sie zu ihnen kommt und die Zähne ausfallen, was auch immer ist. Herr, du wirst die deinen wunderbar versorgen und ernähren. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist ein treuer Vater, ein treuer Gott. Wir wissen nicht, was die Zeiten uns noch bringen werden, aber wir wissen, du bleibst derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Können wir Amen sagen? Amen. Amen. Preis dem Herrn.